Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Man kann die eigene Identität führen wie ein scharfes Schwert, schreibt Julius Betschka im Berliner Tagesspiegel nach dem Motto »Ich als Arbeiterkind weiß« oder »Ich als Person of Color fürchte« oder »Ich als Frau sage dir« oder eben »Ich als Jude sage« und so weiter. Womit wir mittendrin wären in der Aufarbeitung des Falls Fabian Wolf, einem Autor, der jüngst offenbarte, gar nicht jüdisch zu sein, sich zuvor aber vielfach explizit als Jude zu Wort gemeldet hatte. An scharfen Schwertern aller »Ich als Jude« sei erst einmal wenig verwerflich, findet Julius Betschka. Die eigene Identität biete nun einmal besondere Erfahrungen, besonderes Wissen. Zum Problem werde das Ganze, wenn vor allem die Identität darüber entscheiden soll, wer gehört wird und wer nicht, wer Recht hat. Betschka? Oft wird die eigene Identität dann ins Spiel gebracht, um Debatten zu beenden, als Basta-Argument. Auch der angeblich jüdische Autor Fabian Wolf habe seine Identität häufig so eingesetzt. Doch das plötzliche Wegbrechen einer zuvor aufs Äußerste instrumentalisierten Identität lege offen, was so gefährlich im Kampf um die einzig richtige Sprechposition ist. Der Autor kann theoretisch immer Recht gehabt haben, aber alles Gesagte hat plötzlich kaum noch Wert, weil die Identität des Sprechenden als so zentral für den Gehalt des Gesagten beschrieben wurde, dass ihr Wegfall es nichtig werden lässt. Fazit von Julius Betschka: Identität ist zwar ein Argument, aber kein gutes. Und gute Argumente überdauern eine Diskussion, gute Argumente überdauern auch Zweifel an einer Identität oder im Extremfall ihr Wegbrechen. Auch Anna Vollmer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geht es um Argumente. Frauen, die berühmte Männer des Missbrauchs bezichtigen, wird oft vorgeworfen, sie suchten Geld und Ruhm. Aber auf welcher Grundlage, fragt Vollmer. Zwar käme es in den USA im Zuge von Missbrauchsanschuldigungen oft zu Vergleichszahlungen, die verhindern sollten, dass der Beschuldigte strafrechtlich belangt werde, doch in Deutschland sei das nicht so. Und dass eine Frau eine Karriere darauf aufbauen könne, einen berühmten Mann zu beschuldigen, sei sogar mehr als unwahrscheinlich. Oder haben Sie schon einmal von Janie Temple gehört? Die Schauspielerin machte 2018 öffentlich, von Regisseur Dieter Wedel beim Casting für den Film Der König von St. Pauli vergewaltigt worden zu sein. Wedel, dem andere Frauen Ähnliches vorwarfen, starb 4 Jahre später, ohne sich vor einem Gericht verantwortet haben zu müssen. Nun hat Tempel, die heute keine Schauspielerin mehr ist und die von ihrer Anzeige keineswegs profitierte, sondern vielmehr, wie Vollmer schreibt, heute hohe Schulden habe, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Gemeinsam mit der Filmemacherin Ina Knobloch. Die beiden Frauen wollen Geld sammeln für einen Film über Tempels Geschichte. Bis es soweit ist, könnten wir Ihnen die 21 Bücher für den Sommer empfehlen, die die Süddeutsche Zeitung zusammenstellt. Vielleicht aber blättern Sie in selbiger Zeitung auch ein wenig vor und freuen sich über Heribert Prantl, der auf den Meinungsseiten die alte Diskussion um die deutsche Nationalhymne wiederbelebt. Als Geschenk zu 3 kommenden Jubiläen, 75 Jahre Grundgesetz, 75 Jahre Bundesrepublik und 35 Jahre Wiedervereinigung, schlägt Prantl eine 2. Strophe zur aktuellen Nationalhymne vor. Geblieben, so Prantl, ist ja nur eine einzige, die ehemalige 3. Einigkeit und Recht und Freiheit. Prantl? An diese Strophe könne man die Eingangsstrophe der alten DDR anhängen, auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, deren, Zitat, bescheidener, optimistischer, unideologischer Text 1949 von Johannes R. Becher geschrieben, habe nichts Zackiges, nichts Militärisches. Becher hat eine Friedenshymne geschrieben. Man kann sie als Antwort auf das alte Deutschland über alles lesen, natürlich nur, wenn sie Zeit haben und zufällig gerade keine Löwin gesichtet wird.